SR Info. Bilanz am Mittag.
Bis 13 Uhr haben wir unter anderem diese Themen für Sie. Islamistisches Motiv wahrscheinlich. Die Ermittler in München legen neue Informationen zum mutmaßlichen Anschlag vor. US-Strategie für die Ukraine, bleibt Europa außen vor. Heute beginnt die Münchner Sicherheitskonferenz. Und Tax the Rich, wie sich der linken Vorsitzende Jan van Aken zur Wahl stellt. Dazu begrüßt Sie Jochen Marmitt. München am Tag nach dem Schock. Gestern Vormittag war am Münchner Stiegelmeierplatz ein Mann mit einem Auto in eine Gruppe von mehreren Menschen gefahren. Zu diesem Zeitpunkt fand dort eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi statt. Es gab mehrere Schwerverletzte und Verletzte. Der mutmaßliche Täter, ein 24-jähriger Mann afghanischer Staatsangehörigkeit, wurde noch vor Ort festgenommen und ist mittlerweile auch vernommen worden. Bevor wir zu den neuesten Ergebnissen und Aussagen der Ermittlungsbehörden kommen, schildert Manuel Rauch, wie heute Vormittag vor Ort den Opfern der Tat gedacht wurde.
Mit ernster Miene traten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter an den Gedenkort. Genau hier, wo gestern der Kleinwagen in den Demonstrationszug von Verdi gefahren ist. Am Gehsteig direkt daneben legten sie weiße Rosen ab und hielten einen Moment inne. Für ein paar Minuten wurde es ganz still und es war nur noch das Klicken der Pressekameras zu hören. Der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx und Christian Kopp, der evangelische Landesbischof in Bayern, sprachen anschließend Gebete für die Verletzten, die Angehörigen und alle Menschen, die Angst haben.
Vor einer Stunde nun haben die Ermittlungsbehörden in München eine Pressekonferenz gegeben. Zunächst äußerte sich der Vizepräsident der Polizei München, Christian Huber, zu den Opfern.
Mit Hinblick auf die Verletzten kann ich Ihnen momentan berichten, dass wir aktuell einen Stand von 36 Verletzten haben. Bei den Verletzten sprechen wir momentan von 2 Schwerstverletzten, darunter ein Kind. Wir haben 8 Schwerverletzte und 10 Mittelschwerverletzte. Die übrigen Verletzten sind leicht verletzt.
Die leitende Oberstaatsanwältin Gabriele Tillmann gab dann Auskunft über den mutmaßlichen Täter.
Ein 24-jähriger afghanischer Staatsangehöriger, der 2016 als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Deutschland kam. Er war zum jetzigen Zeitpunkt legal hier, also er war nicht ausreiseverpflichtet. Der Täter war beschäftigt, er war im Sicherheitsgewerbe unter anderem auch als Ladendetektiv tätig. Der Täter bezeichnet sich selbst als religiös. Er betete und besuchte auch eine Moschee. Und er ist bisher nicht vorbestraft.
Der Beschuldigte habe auch die Tat gestanden und auch seine Motivation werde klarer, so Gabriele Tillmann weiter.
Nach der Tat hat der Beschuldigte gegenüber Polizisten Allahu Akbar geäußert und auch nach seiner Festnahme dann gebetet. Inzwischen hat sich der Beschuldigte auch selbst geäußert. Er hat eingeräumt, bewusst in die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Demonstrationszugs gefahren zu sein. Das, was er dazu gesagt hat, lässt auf eine religiöse Tatmotivation schließen. Ich würde mich nach allem, was wir im Moment wissen, schon trauen, von einer islamistischen Tatmotivation zu sprechen. Was aber auch klar zu sagen ist, wir haben keine Anhaltspunkte für eine Eingliederung des Beschuldigten in irgendeine islamistische Organisation, wie zum Beispiel den IS. Dafür gibt es keine Anhaltspunkte.
Soweit die aktuellen Informationen der Ermittler in München. Eine SOKO mit rund 140 Kräften soll nun Tathergang und mögliche Tatmotive weiter untersuchen. Wie sehr diese Tat auch in der aktuellen politischen Diskussion verfängt, zeigen Reaktionen und Stellungnahmen, die bereits vor der Pressekonferenz der Ermittler abgegeben wurden. Einige von diesen fasst Hans-Joachim Viehweger zusammen.
Die Politik muss für mehr Sicherheit im Land sorgen. Darüber sind sich Politiker über Parteigrenzen hinweg einig. Die Unterschiede zeigen sich jedoch bei der Frage, was konkret zu tun ist. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD sprach sich am Abend beim Besuch in München für eine konsequente Anwendung bestehender Gesetze aus.
Kann nicht sein, dass Menschen hierher in unser Land kommen und Straftaten begehen. Und wir müssen auch denjenigen sehr klar machen, wenn man in unser Land kommt und Straftaten begeht, schwere Straftaten, dann müssen die auch wieder ausgewiesen werden und auch in schwierige Länder.
Gerade bei diesem Punkt sieht die FDP jedoch Versäumnisse. Außenministerin Baerbock müsse über ein mögliches Rücknahmeabkommen mit Afghanistan auch mit den Taliban sprechen, sagte FDP-Vize Wolfgang Kubicki im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio.
Ich kann mittlerweile diese Betroffenheitsrituale, wir gedenken der Angehörigen und wünschen den Opfern alles Gute, kann ich nicht mehr ertragen, weil offensichtlich die politische Mitte, so will ich das mal sagen. Also SPD, CDU, CSU, Bündnis 90 Grünen und wir nicht in der Lage sind, ein Problem, was wir erkannt haben, wirklich zu lösen, sodass die Menschen das Gefühl haben, wir tun was.
Das, so Kubicki, helfe nur radikalen Parteien wie der AfD. Die Kanzlerkandidatin der AfD, Alice Weidel, rief erneut zu einer Migrationswende auf. Im ZDF sagte sie zu dem Anschlag in München:
Ich kann Ihnen sagen, mit einer AfD-geführten Regierung wäre der Mann überhaupt gar nicht ins Land gekommen. Und er wäre schon lange nicht mehr hier. Und dementsprechend verstehe ich überhaupt nicht dieses Politikversagen und immer wieder das Gleiche. Die Leute haben, glaube ich, die Nase voll. Sie wollen Lösungen haben, sie wollen gesicherte Grenzen.
Eine Begrenzung der Zuwanderung fordert auch der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder. Bei der großen Zahl an Migranten ließen sich Radikalisierungstendenzen nur schwer erkennen.
Das Grundproblem ist, dass viele von denen, die sich radikalisieren, erst bei uns in Deutschland radikalisieren. Vielleicht durch enttäuschte Erwartungen oder durch enttäuschte Hoffnungen. Und deswegen, glaube ich, ist die Grundproblematik, dass einfach zu viele Menschen bei uns im Land sind. Der Satz, wir schaffen das, hat nicht funktioniert. Es muss der Satz gelten, wir ändern das jetzt. Und zwar rasch und grundlegend.
So Söder in einem Brennpunkt im Ersten. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweizer von der SPD griff das in der gleichen Sendung auf.
Wenn Kollege Söder sagt, es muss sich einiges ändern, dann sage ich ja. Aber ich glaube, wir brauchen einen Konsens in Deutschland. Die demokratische Mitte muss zusammenarbeiten, besser als bisher, um das Erreichte zu gemeinsam einzuschätzen und dann eben auch zu sagen, was brauchen wir noch?
Das betreffe sowohl die Rückführung von Migranten, die nicht in Deutschland bleiben können, als auch die Integration der hier lebenden Ausländer. Ähnlich äußerte sich SPD-Parteichef Lars Klingbeil im Gespräch mit der deutschen Presseagentur. Wirksame Maßnahmen zur Stärkung der inneren Sicherheit müssten in Bund und Ländern ohne Ideologie ergriffen werden, mahnte er. Dabei müsse die Sicherheit der Menschen Vorrang vor Parteiprofilierung haben.
Sie hören SR-Info mit der Bilanz am Mittag. Wir schauen nochmal nach München. Die bayerische Landeshauptstadt wird heute zur weltweiten Sicherheitshauptstadt, denn das weltweit wichtigste Expertenforum zur Sicherheitspolitik beginnt in diesen Minuten, die Münchner Sicherheitskonferenz. Mehr als 60 Staats- und Regierungschefs sowie weit über 100 Ministerinnen und Minister kommen im Hotel Bayerischer Hof zusammen. Und im Fokus gleich zu Beginn US-Vizepräsident James David Vance. Er will den außenpolitischen Kurs der Regierung seines US-Präsidenten Donald Trump vorstellen. Und das wird ganz klar alle interessieren, denn bereits im Vorfeld ist schon klar geworden, dass in der Ukraine-Frage die USA einen eigenen strikten Kurs durchziehen wollen. Astrid Freieisen.
US-Präsident Trump telefoniert mit Putin und Zelensky kurz vor der Münchner Sicherheitskonferenz. Umso höher nun die Erwartungen an den dortigen Auftritt von Trumps Ukraine-Beauftragten Keith Kellogg, der nach seiner Ankunft in München sagte:
We have to make sure that Ukraine has got deliverables.
Wir müssen sicherstellen, dass die Ukraine Verhandlungsmasse mitbringt, wenn es um die Sicherung eines Friedens geht. Denn es soll ja nicht wieder losgehen. Zur Erinnerung, in den letzten 115 Jahren mussten wir zweimal in Weltkriegen in Europa kämpfen. Das wollen wir nicht wieder. Niemand will das. Deshalb muss ein Frieden solide sein.
Heute dürften einige der wichtigsten Gespräche stattfinden, nämlich die des ukrainischen Präsidenten Zelensky mit US-Vizepräsident Vance und Außenminister Rubio. Schließlich sind einige der Forderungen der Trump-Regierung bereits bekannt. Die Ukraine werde ihre von Russland 2014 annektierte Krim nicht zurückbekommen. Die Ukraine werde auch kein Mitglied der NATO. Und die USA würden nicht die Sicherheitsgarantien für die Ukraine tragen, sondern die Europäer. Der Chef der Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, rechnet damit, dass es in München deshalb erste Gespräche zwischen Ukrainern und Europäern geben wird.
München wird auch ein Weckruf sein. Ja, die Stunde Europas hat geschlagen. Wir müssen als Europäer mehr tun für die Garantie unserer eigenen Sicherheit.
Auch die Zukunft des Gazastreifens wird Thema in München sein. Während der Sicherheitskonferenz läuft eine Frist aus, die darüber entscheidet, ob die brüchige Waffenruhe fortgesetzt wird oder aber der Krieg. Christoph Heusgen betont, dass über all dem andere Themen nicht vernachlässigt werden dürften. Künstliche Intelligenz, Klimapolitik und der Umgang mit dem globalen Süden. Überall müsse Europa deutlich aktiver werden. Gerade jetzt, da die USA unter Trump weniger auf internationale Zusammenarbeit setzten.
Wir haben bei der Münchner Sicherheitskonferenz verstärkt vorangetrieben, dass die Länder des globalen Südens hier nach München kommen. Dass wir eben die Afrikaner, Asiaten, die Lateinamerikaner nicht nur den Chinesen überlassen, sondern dass wir als Europäer auch uns dort engagieren, um diesen Ländern auch eine Alternative zu bieten, dass sie nicht nur nach China die Hand ausstrecken, weil eben aus Europa zu wenig kommt und die Amerikaner ihnen jetzt die kalte Schulter zeigen.
Heute wird in München der chinesische Außenminister Wang Yi sprechen. Im vergangenen Jahr traf er bei der Sicherheitskonferenz Außenministerin Baerbock, die nun eine Woche vor der Bundestagswahl wieder in München sein wird. Auch CDU-Kanzlerkandidat Merz und Bundeskanzler Scholz nutzen die Sicherheitskonferenz zu möglichst vielen Treffen mit den Regierungsvertretern aus über 60 Ländern.
Die NATO beruht auf dem Prinzip, dass wir gemeinsam handeln. Das ist das transatlantische Bündnis und das garantiert unsere Sicherheit. Wir sollten auch in der Zukunft von diesem Prinzip nicht weggehen.
So der Wunsch des deutschen Kanzlers. Ob der gehört wird? Aktuell sieht es ja eher nach einer Art Alleingang der USA aus, zusammen mit Putin. Was bleibt da für die bisherige Allianz mit Europa? Nur noch bittere Pillen? Helga Schmidt aus Brüssel kommentiert.
Wir haben noch gar nicht viel erfahren über das Telefongespräch zwischen Putin und Trump. Wir wissen nicht, was die beiden Männer 90 Minuten lang besprochen haben. Also sind wir angewiesen auf das, was die beiden, Trump und Putin, nach dem Telefonat berichtet haben, was ihnen so wichtig erschien, dass es die Weltöffentlichkeit erfahren sollte. Setzt man diese Puzzlesteine zusammen, dann ergibt sich schon ein ziemlich klares Bild. Trump und Putin haben gemeinsame Interessen. Das ist klar, das ist das Mindeste, was man sagen kann. Und für Europa ist das ein Desaster. Nicht umsonst hat der Kreml das Gespräch gelobt. Für Putin war das Telefonat ein echtes Geschenk. Wann hat ein amerikanischer Präsident zuletzt so lange mit ihm gesprochen? Joe Biden hatte Putin ja noch einen Kriegsverbrecher genannt, ihn 3 Jahre lang isoliert. Putin war der Paria der Weltpolitik. Offensichtlich ist es dem russischen Präsidenten in dem Telefonat gelungen, Trump für seine Ziele zu gewinnen. Vielleicht hat er ihm geschmeichelt, wir wissen das nicht, aber wir sehen ja das Ergebnis. Ohne Not und ohne Grund hat der amerikanische Präsident alles preisgegeben, was der Westen an Druckmitteln noch in der Hand hatte. Zum Beispiel, dass die Ukraine eines Tages NATO-Mitglied werden könnte. Das ist vom Tisch gewischt, illusorisch, da muss Putin sich also keine Sorgen mehr machen. Dass Grenzen respektiert werden müssen, auch das ist nicht mehr so wichtig, denn Trump hat sich vor der Weltöffentlichkeit einverstanden erklärt mit Russlands Eroberung der Krim. Putin wird das als eine Einladung zu weiteren Eroberungen verstehen, wenn er sie für nötig hält. Das allein kann Europa in Alarmstimmung versetzen. An erster Stelle natürlich die Ukraine, aber auch die baltischen Länder. Noch gefährlicher für die gesamte Europäische Union ist ein anderer Deal, den Trump offensichtlich gemacht hat. Er hat Putin zugesagt, keine amerikanischen Truppen zur Sicherung des Friedens in die Ukraine zu schicken, wenn es einen solchen Frieden denn je geben sollte. Dafür sollen dann die Europäer einstehen. Man muss sich das nochmal vor Augen führen, was da in dieser Woche passiert ist. Trump hat ohne jede Absprache mit den europäischen Verbündeten Putins Vorstellung von einer Waffenruhe weitgehend erfüllt. Aber die Sicherung dieser brüchigen Waffenruhe sollen dann europäische Soldaten übernehmen. Aus diesem Minenfeld wollen die Amerikaner sich lieber raushalten. Für Europa wird damit ein düsteres Szenario Wirklichkeit. Amerika ist kein verlässlicher Bündnispartner mehr, das ist klar. In Washington regiert nämlich ein Mann, für den die transatlantische Gemeinschaft unwichtig ist. Für die Europäer bedeutet das, dass sie ihre Allianzen in der Welt stärken müssen mit den Ländern, die die regelbasierte Ordnung achten. Und das sind nicht wenige. Für die Europäer bedeutet es aber auch, dass sie in den kommenden Jahren mehr Geld in Sicherheit und auch in Rüstung investieren müssen, als wir uns das bisher vorstellen konnten.
Der Kommentar von Helga Schmidt. Weitere Meldungen des Tages hier in der SR-Infobilanz am Mittag, jetzt mit Peter Weizmann.
Papst Franziskus ist wegen einer Bronchitis in ein Krankenhaus in Rom eingeliefert worden. Der 88-Jährige werde in der Klinik untersucht und behandelt, teilte der Vatikan mit. Am vergangenen Sonntag hatte der Papst bereits eine Messe im Freien vorzeitig abbrechen müssen. Der Pontifex, dem als junger Mann ein Teil der Lunge entfernt werden musste, leidet bereits seit mehr als einer Woche an Atemlosigkeit. Russland hat einen Angriff auf das havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine bestritten. Kremlsprecher Peskow wies die Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj zurück. Er hatte erklärt, eine russische Drohne habe den Schutzmantel des Kraftwerks beschädigt. Die Strahlungswerte im Umfeld sind nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde aber nicht angestiegen. Der Bundesrat hat einem Gesetz zugestimmt, das Frauen besser vor häuslicher Gewalt schützen soll. Es sieht für Opfer von geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt einen Rechtsanspruch auf Schutz und Hilfe vor. Er soll allerdings erst ab 2030 gelten. Bis dahin soll mit finanzieller Unterstützung durch den Bund das Hilfesystem bedarfsgerecht ausgebaut werden. Dazu zählen insbesondere mehr Frauenhäuser, Schutzwohnungen und Beratungsstellen. Zuvor ging es um den dritten Jahrestag des russischen Angriffs gegen die Ukraine. Bundesratspräsidentin Redinger äußerte sich zum Vorstoß von US-Präsident Trump. Eine Friedenslösung könne es nur gemeinsam mit der Ukraine und mit Europa geben. Die Zahl der Firmenpleiten ist im Januar zweistellig gestiegen. Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes lag sie gut 14% über dem Wert des Vorjahres. Für vergangenen November liegen bereits endgültige Daten vor. Demnach kam es zu mehr als 18% mehr Insolvenzen. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer erklärte, die Wirtschaftskrise koste immer mehr Betriebe die Existenz. Die meisten Insolvenzen habe es in den Bereichen Verkehr und Lagerei gegeben, sowie im Baugewerbe und im Gastgewerbe. Im Saarland sind bisher gut 8,8 Millionen Euro zu viel gezahlte Corona-Hilfen zurücküberwiesen worden. Das meiste davon freiwillig. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums handelt es sich zum Großteil um Soforthilfen des Bundes. Diese Förderung konnte im Frühjahr 2020 von kleineren Unternehmen beantragt werden, um Engpässe zu überbrücken und Existenzen zu sichern. Im Saarland flossen etwa 160 Millionen Euro an Corona-Soforthilfen. Wegen Subventionsbetrugs wurden insgesamt mehr als 400 Anzeigen erstattet und Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Mit Blick auf die Bundestagswahl haben wir hier in der SR-Infobilanz am Mittag Interviews mit den Kanzler- und Spitzenkandidaten für Sie. Heute ist der Mann dran, dessen Name bedeutet, dass seine Vorfahren irgendwann mal aus Aachen kamen und in den Niederlanden gelandet sind. Jan van Aken von der Linkspartei. Der wurde in Rheinbeck 1961 geboren, promovierter Biologe, seit Oktober 2024 einer der Bundesvorsitzenden seiner Partei. Und zusammen mit Heidi Reicheneck tritt er bei der Bundestagswahl als Spitzenkandidat an. Vor einer Woche haben mit Jan van Aken, Uwe Jahn und Bianca Schwarz gesprochen.
Wir fangen erstmal an mit so einer Aufwärmübung, so ein bisschen zum Kennenlernen.
Bitte vervollständigen Sie diese Sätze. Ich wohne in einer Genossenschaft. Das kostet mich
345 Euro für das eine Zimmer, das ich da habe, im Monat.
Aber gibt es nicht auch eine Einlage?
Ja, die haben wir, als wir 98 eingezogen sind, bezahlt. Ich weiß nicht mehr, wie viel das war. Wir reden da nicht über viel Geld.
Ich bin als heranwachsender Ministrant in der katholischen Kirche gewesen. Daraus habe ich für das Leben gelernt.
Schwerter zu Pflugscharen und Nächstenliebe.
Die erste Politikerperson, die mich begeistert hat, war
Gregor Gysi.
Sie sind ein Whistleblower, das haben Sie vor kurzem erst öffentlich gesagt und die Geschichte dazu geht folgendermaßen. 2016, da waren Sie Mitglied des Bundestages, als solches haben Sie Einblick bekommen in die Unterlagen zu dem Freihandelsabkommen TTIP. Zu der Zeit haben die USA und die EU TTIP verhandelt. Sie haben das Material heimlich abgefilmt und Sie haben es Ihrem alten Arbeitgeber, Ihren alten Kollegen von Greenpeace weitergegeben. Die haben es veröffentlicht. Warum haben Sie das an dieser Stelle in diesem Moment getan?
Eine Woche vorher, also jetzt Anfang des Jahres, hat Friedrich Merz gesagt, so mit Blick auf die Wahl von Donald Trump, wäre doch eine gute Idee, jetzt ein Freihandelsabkommen mit den USA zu verhandeln. Und dann dachte ich, Alter, ich habe mich so an TTIP erinnert gefühlt. Da waren ja Hunderttausende auf der Straße, weil da die ganzen Schutzrechte für Verbraucherinnen, der Umweltschutz, die ganzen Standards sollten abgesenkt werden. Und deswegen habe ich es damals ja gemacht, weil ich dachte, das geht Millionen von Menschen an. So viele Menschen haben gegen protestiert und niemand wusste, was verhandelt wurde. Das war für mich ein Grund, das dann auch offen zu legen. Und dann kommt der Friedrich Merz jetzt im Januar 2025 und sagt, ach, Trump ist da, lass uns doch mal ein Freihandelsabkommen. Das würde ja noch viel grauenhafter werden als das, was damals verhandelt war. Und da habe ich gedacht, man muss eigentlich die Geschichte von damals wieder hochholen.
Deswegen haben Sie es erzählt?
Deswegen habe ich es erzählt.
Wenn ich das richtig verstanden habe, juristisch droht Ihnen dann nichts mehr. Das ist verjährt. Nee. Aber die Frage, die sich ja stellt, ist, wenn ich Sie jetzt wähle, muss ich damit rechnen, dass Sie das zu gegebener Zeit nochmal tun?
Ja, in solchen Situationen ja. Zu gegebener Zeit ist das Schlagwort hier. Ich bin extrem vorsichtig und zurückhaltend mit so Regeln brechen. Also ich finde, Zusammenleben unter 84 Millionen Menschen geht nur, wenn es Regeln gibt. Weil ohne Regeln gewinnt immer der Stärkere gegen den Schwachen. So, deswegen finde ich, muss man mit Regelbrüchen extrem vorsichtig sein. Ich habe das nicht leichtfertig gemacht. Also es gab wirklich in den 8 Jahren zweimal eine Situation, wo ich bereit gewesen wäre, eine Regel zu brechen. Einmal musste ich es denn nicht, weil der Spiegel das schon vor mir veröffentlicht hatte. Und das zweite Mal habe ich es gemacht. Also deswegen zu gegebener Zeit, also wenn es wieder so einen drastischen Fall gibt, wo ich sage, da hat die Bevölkerung Anrecht drauf, weil es so radikal in ihr Leben eingreift, dann würde ich es nochmal machen hier.
Die soziale Frage, um die es Ihnen ja oft geht, ist ja letztlich auch eine Friedensfrage, nämlich die nach dem Frieden in einer Gesellschaft. Wenn es um die Frage geht, wer den innerdeutschen Frieden bedroht, dann besagen sich Umfragen und Studien, dass mittlerweile eine Mehrheit der Deutschen der Meinung ist, man muss Migration begrenzen und mehr abschieben. Das lehnen Sie ab, selbst bei Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wurde und die somit kein Bleiberecht haben. Wie begründen Sie das?
Also ich finde diesen Sicherheitsbegriff ganz schlimm, aber vor allen Dingen blendet das ja 21 Millionen Menschen hier aus. Wenn ich einen Friedrich Merz höre, dann frage ich mich immer, was hat der eigentlich ein Bild von Deutschland? Wir haben über 21 Millionen Menschen mit einer Migrationsgeschichte. Die fühlen sich auch gerade bedroht durch die Debatte von Friedrich Merz und der AfD. So, wir alle fürchten uns vor einem Terroranschlag, aber die Menschen mit Migrationsgeschichte fürchten sich auch vor Nazi-Angriffen. So, und wir müssen beides mitdenken. Also ich glaube, wir brauchen gute Regeln, damit alle hier gut und sicher leben können.
Ich finde, da vermischen sich an einer Stelle vielleicht zwei Punkte. Also in der Argumentation, die Linkspartei in der Regel ja geht, zu sagen, die Frage nach der Herkunft ist an dieser Stelle die falsche Frage. Wir müssen andere Fragen stellen, wir müssen im deutschen System Dinge ändern. Wenn wir Menschen haben, die sich um Bildung, um Integration in den Ausländerbehörden arbeiten, dann funktioniert das auch alles. Der andere Punkt ist, wenn Sie sagen, wir schieben generell nicht ab und sagen, die Linke höhlt das Asylrecht nicht aus und das Asylrecht aber Abschiebungen vorsieht, höhlt dann nicht die Linke auf ihre Art das Asylrecht aus? Weil das ist ja, das Asylrecht ist ja auch eine Art Vertrag mit den Menschen in Deutschland, die sich jetzt, ob die richtigen Fragen gestellt werden oder nicht, kurz ausgeklammert, aber die sich jetzt gerade Sorgen machen.
Also ich glaube, die meisten Menschen machen sich um andere Dinge Sorgen, wenn nicht irgendwie seit einem Jahr hier über Migration geredet werden würde. Aber Ihre Frage stimmt natürlich. Ich bin zum Beispiel auch dafür, dass man das Asylrecht auf allen Ebenen verteidigt. So, und wenn der Menschen hierher kommen, werden am Ende, wenn man alle Gerichtsprozesse bis zum Ende durchdenkt, haben wir über 80%, die dann auch hier gerichtlich zertifiziert hier bleiben dürfen. So, das finde ich, muss man erstmal zur Kenntnis nehmen. 80%. Dann ist die Frage bei den anderen 20%, woran lag es, dass sie am Ende nicht bleiben dürfen? Also zum Beispiel hatten wir jetzt ja die Frage von, welche Asylgründe gibt es überhaupt und welche werden anerkannt werden, welche werden nicht anerkannt. Und ich bin schon dafür, dass man sagt, alle, die es bis hierhin geschafft haben, und das waren im letzten Jahr gerade mal 250.000 Menschen, so, es gibt immer wieder Probleme in den Kommunen, aber die lassen sich mit Geld lösen. Da finde ich, jetzt drüber zu reden, Menschen abzuschieben, in der Situation, wo mir die Industrie- und Handelskammer sagt, wir brauchen aber 400.000 zusätzliche Arbeitnehmerinnen in Deutschland, absurd. Und deswegen finde ich das keine Aushöhlung des Asylrechts, sondern ich würde sagen, lasst uns doch auch mal an unsere Interessen denken.
Die Interessen der Menschen interessieren Sie ja in diesem Wahlkampf auch ganz abseits von Migration. Sie erzählen ja oft und gern von den zahlreichen Haustürgesprächen, die Sie im Moment führen. Ein Ergebnis dieser Gespräche ist ja auch, dass Sie sagen, die Lebensmittelpreise müssen runter. Und dafür schlagen Sie auch in Ihrem Wahlprogramm vor, dass eine Behörde eingerichtet werden soll, die diese Lebensmittelpreise kontrolliert. Macht eine zusätzliche Behörde unser Leben hier wirklich besser?
Also ich nenne es deswegen immer gerne Aufsicht.
Ja, ja, das ist ein Trick.
Nee. Das ist ja die Frage, wie soll es funktionieren? Ich stelle mir so vor, ich gehe jetzt in meinen Supermarkt und stelle fest, irgendwie die Mehrwertsteuer wurde, weil die Linke sich durchgesetzt hat, auf 0% runtergesetzt, aber die Butter kostet immer noch 2,14 €. Aber ohne Mehrwertsteuer müsste sie eigentlich 2 € kosten. Dann rufe ich an und sage, gucken Sie mal hier in diesem Supermarkt vorbei, die haben diese Mehrwertsteuerabsenkung nicht weitergegeben. Dann kriegt irgendwie die Supermarktfirma sofort den Brief und dann ist das Thema erledigt. Das heißt, wir brauchen jetzt keine Behörde und 1000 Formulare, die ausgefüllt werden, sondern einfach einen Ort, wo man hingehen kann und sagen kann, die haben mir geschummelt.
Sind Sie ein Populist?
Was ist das?
Ich habe sie jetzt zweimal erlebt, wie sie auf die Bühne gehen und sagen, mein Name ist Jan van Aken und ich will Milliardäre abschaffen.
Genau.
Ist das Populismus?
Das ist doch nicht Populismus. Das ist eine ganz zentral wichtige Forderung, weil wir sagen, es braucht eine Mindestrente, damit niemand mehr in Armut leben muss. Wenn wir sagen, wir müssen unsere Schulen besser ausstatten und die Bahn soll pünktlich kommen, dann kostet das alles Geld. Und dann ist doch die Frage, wo holen wir uns das Geld? Und deswegen ist das kein Populismus, sondern das ist ein ganz klares Programm, das wir haben.
Okay, ich erkläre noch einen Schritt weiter. Vielleicht habe ich zu früh aufgehört. Das mag nicht populistisch sein, aber ohne jetzt einordnen zu wollen, ob das eine gute oder eine schlechte Idee ist, es ist eine einfache Antwort. Ne? Ich sage, Jan van Aken, Sie sind jetzt Bundeskanzler und wir brauchen dringend mehr Geld in der Bildung. Sie sagen tax the rich. Ich sage Infrastruktur. Sie sagen tax the rich. Ich sage Wirtschaftshilfen. Sie sagen, naja, die Reichen. Ist das nicht Populismus, eine einfache Antwort zu geben auf komplexe Fragen?
In all diesen Fragen hängen ja immer zwei Antworten drin. Das eine ist, wie mache ich das? Also wie setze ich so eine solidarische Mindestrente um? Wie setze ich eine Bürgerversicherung um? Das ist kompliziert, da muss man wirklich viel bedenken. Und die zweite Frage, die immer drin hängt, ist, und wie bezahle ich das? Und die Antwort finde ich einfach. Weil eine Vermögenssteuer ist ja keine linke Erfindung, das hat Helmut Kohl gemacht. Und für die Jüngeren hier, Helmut Kohl war CDU. Ja, man sagt einfach, wer ganz, ganz viel Vermögen hat, da können wir mit einer Vermögenssteuer was für die Gemeinschaft uns abholen.
Jan van Aken, wir kommen tatsächlich zur letzten Frage. Und wir sind ja in einer Serie hier. Wir sprechen mit allen Spitzen- und Kanzlerkandidaten. Und der nächste Gast, den wir begrüßen dürfen, ist Robert Habeck. Sagen Sie doch bitte mal was Positives über Robert Habeck.
Der sieht schon ganz gut aus, ne?
So, Jan van Aken von der Linkspartei im Gespräch mit Bianca Schwarz und Uwe Jamm. Robert Habeck dann am Montag im ausführlichen Interview hier in der SR-Info. Bilanz am Mittag. Kommen wir noch zu den Wetteraussichten. Für den Nachmittag ist es meist bedeckt, bleibt aber trocken. Temperaturen so zwischen 0 und 3 Grad. Dann in der kommenden Nacht dicht bewölkt. Ab Mitternacht aufklarender Himmel. Minus 5 bis minus 2 Grad morgen. Und zum Tagesstart, der Tag selbst, Sonnenschein, lockere Wolken, 0 bis 4 Grad. Soweit die SR-Info-Bilanz am Mittag. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Marmitt.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Die neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz kommentiert die von US-Präsident Trump angekündigten Verhandlungen mit Russland über ein Ende des Ukraine-Krieges. Kreml-Chef Putin kann sich angesichts der amerikanischen Konzessionen beglückwünschen. Es liegt in der Logik von Verhandlungen, dass dies erst ein Vorgeschmack ist und Russland noch weit mehr herausholen wird. Putin will sich nicht mit einem bloßen Einfrieren des Krieges begnügen, sondern fordert große territoriale Zugeständnisse, einen Regierungswechsel in Kiew und die weitgehende Abrüstung der ukrainischen Armee. Möglicherweise ist sein Appetit jetzt so sehr geweckt, dass er die Unterwerfung der gesamten Ukraine anstrebt. Die niederländische Zeitung De Volkskrant schreibt: Über das Telefongespräch zwischen Putin und Trump war niemand in der EU oder im Weißen Haus vorab informiert worden. Auch der ukrainische Präsident Zelensky wusste nichts. Das sei nicht verwunderlich, meint ein EU-Diplomat. Auch zu Hause informiert Trump kaum jemanden über seine Pläne. Peinlich ist es dennoch. Vor allem für Zelensky, der sich möglicherweise bald mit einem Friedensabkommen konfrontiert sieht, bei dem er Gebiete an Russland abtreten muss. Dass Russland damit für seine Aggression belohnt wird, hält Trump wahrscheinlich für nebensächlich. Auch das Wall Street Journal aus den USA übt scharfe Kritik am Vorstoß des US-Präsidenten und nennt die ersten Anzeichen von Verhandlungen mit Russland entmutigend. Präsident Trump macht Zugeständnisse an Kreml-Chef Putin, ohne etwas zurückzubekommen, und informiert die Ukraine erst im Nachhinein. Will Trump einen ehrenhaften Frieden von Dauer aushandeln oder einen Frieden durch Schwäche, der den Kreml belohnt? Der US-Präsident irrt, wenn er glaubt, dass eine russische Vorherrschaft in der Ukraine zu weniger US-Engagement in Europa führen wird. Die USA werden am Ende weit mehr für Verteidigung ausgeben und mehr Truppen in Europa stationieren müssen, um Polen und die baltischen Staaten zu verteidigen und die NATO-Verpflichtungen zu erfüllen. Der Kommentator der portugiesischen Zeitung Diario de Noticias zeigt sich etwas optimistischer und meint, Europa könnte mit den anstehenden Herausforderungen fertig werden. Europa muss sich selbst verteidigen, was bedeutet, dass es schwierige Entscheidungen treffen muss. Die Situation ist jedoch nicht so schlimm, wie sie auf den ersten Blick erscheinen mag. Erstens hat die Europäische Union 450 Millionen Einwohner und ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Sie verfügt über die notwendigen Ressourcen, um in ihre Verteidigungsindustrie zu investieren und sich gegen potenzielle Gegner zu behaupten. Es ist in erster Linie eine Frage des politischen Willens. Die nächsten Jahre werden zeigen, ob wir in der EU echte Führungspersönlichkeiten haben. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.